Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Bestimmt wissen Sie, an welcher Stelle die meisten Leute in den meisten Gottesdiensten mit dem großen Gähnen beginnen. Also, ich als Gottesdienstbesucher kann es Ihnen sagen und als Pfarrer kann ich Ihnen versichern, dass das nicht nur bei mir so ist, sondern ich sehe es ja dann von vorne. Bei den Fürbitten. Da steht die Gemeinde auf nach einer langen, mal mehr oder weniger interessanten Predigt. Darf man stehen. Man weiß, der Nachbar hat Auge auch zu. Und dann gähnt man. Beim Fürbittgebet. Spannenderweise das größte Gähnen. Und dann heißt es von vorne Amen. Wie ein Weckruf sagt man dann auch schnell Ja und Amen. Hat aber vielleicht sogar den Großteil des Gebets gar nicht so richtig mitbekommen. Nun mag das bei Ihnen persönlich anders sein und in Meidelstetten und in Bernloch sowieso, aber seien Sie versichert, in vielen Gemeinden ist das so. Ja und Amen, das klingt so nach schnell einfach Ja sagen, weil einem das Nein zu bequem ist. Sagt man halt schnell Ja und Amen. Und dabei ist doch das, was wir beten, nicht einfach nur so dahingeplappert. Also, verstehen Sie es bitte jetzt nicht als Kritik, aber ich merke es doch selber, wenn ich bete, im Gottesdienst mitbete, ich will doch, und plötzlich überfällt mich das Gähnen. Aber ich will doch das, was ich bete. Ich mein's doch wirklich. Und ich will doch nicht bloß Ja und Amen im Sinn von endlich fertig mit den Fürbitten, sondern von ganzem Herzen Ja und Amen sagen. Und so glaube ich, dass unser Gebet zwischen beidem steht, dem einen einfach Ja und Amen abnicken und dem anderen Ja und Amen. Ich will's von ganzem Herzen, was ich gebetet habe. Ja und Amen, was heißt eigentlich Amen? Nun sind Sie ja Fachleute, Thema Gebet, die vierte oder fünfte Predigtreihenwoche. Ich weiß nicht, hat es irgendeiner der Kollegen schon erzählt, muss ich nicht nochmal wiederholen. Amen, also Ihr Schweigen deute ich als Nein. Amen, Hebräisch, heißt, ich höre es, ja? So sei es, genau. Amen, Amen. Ich glaub's oder ich glaube es fest, zuverlässig, beständig, treu im Hebräischen. Ich glaube es. Jetzt bleiben wir doch gerade beim Fragen, was bedeutet Glauben? Bevor Sie jetzt eine lange, systematisch, theologisch richtige Antwort geben, mir ist in der Vorbereitung eine wunderbare Definition begegnet. Glauben heißt Gott machen lassen. Gott machen lassen. Ich mache es an einem Beispiel deutlich. Wir haben 4 Kinder und da geht hin und wieder ein Spielzeug kaputt. Was machen dann die Kinder? Der Papa wird schon richten, der Papa, der macht's gut. Wir haben ja zum Glück den guten alten Papa, unser bestes Stück. Sie bringen das Spielzeug und sagen, Papa, reparieren. Papa, dich lassen wir machen. Und die haben sogar, das ist Glauben, und die haben sogar so großen Glauben an mich, dass sie mir auch den Siku-Glas-Traktor bringen, an dem das schwarze kleine Außenspiegelchen abgebrochen ist. So ein guter bei Papi gar nicht, dass ich das reparieren könnte. Es sei denn, Sie haben gute Tipps, dann freue ich mich um nachher einen. Sie glauben, dass ich das Spiegelchen reparieren kann und lassen mich machen. Das ist Glaube. Amen sagen heißt Gott machen lassen. Ich muss es nicht machen. Ich lasse es ihn machen. Papa, reparieren. Ich kann es nicht. Du musst es machen. Als Textgrundlage habe ich dieses Verschen aus 2. Korinther 1, Vers 2 gewählt. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm, in Christus, das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. In Christus ist das Ja und darauf sprechen wir das Amen, Gott zur Ehre. Wir brauchen ein bisschen den Zusammenhang, dass wir es einordnen können. Paulus schreibt das an die Korinther und die Korinther, die haben von Paulus, oder den Korinthern hat der Paulus versprochen, ich komme zu euch und dem ist was dazwischen gekommen und er kam lange nicht. Und jetzt werfen ihm die Korinther vor, Paulus, dein Ja ist eigentlich ein Nein und ein Nein ein Ja. Wo sind wir bei dir dran, Paulus? Und ist es etwa so, dass Gott gleich ist wie du? Dass der manchmal Ja sagt und doch Nein meint. Und dagegen wehrt sich Paulus heftig und er sagt, nein, so ist es nicht. Wenn Gott Ja sagt, dann sagt er Ja. Und wenn Gott Nein sagt, dann meint er Nein. Und in Jesus Christus sehen wir eindeutig, dass Gott Ja gesagt hat. Gott ist nicht Wischiwaschi. In Jesus Christus könnt ihr sehen, dass alles, was Gott versprochen hat, sich erfüllt. Das ist ja großartig, wenn man die Bibel liest. Ich habe jetzt in den Ferien die Königsbücher gelesen. Die Königsbücher, wo ab David ein König den anderen abwechselt. Und dem David wurde das Versprechen gegeben, von dir soll nicht weichen einer, der ewig auf dem Thron sitzt. Und jetzt kommt der Salomo. Der baut das Reich blühend auf und dann hängt er seinen 600 Ungrad Frauen nach und fällt von Gott ab. Also der ist es nicht. Dann kriegt er einen Sohn, den Rehabeam. Und der, bei dem zerteilt sich das Reich, der ist so schlimm, dass er die Alten nicht respektiert. Dann haben wir zwei Reiche. Und dann lesen sie die Königsbücher, ein König wechselt den anderen ab. Und jedes Mal denkt man, wenn man liest, jetzt muss es doch besser werden. Jetzt muss ich doch endlich die Verheißung erfüllen, die dem David gegeben wurde. Dass ein Reich, ein König sitzt auf dem Thron, der ewig herrscht. Aber Pustekuchen, der nächste König ist nur noch schlimmer. Ein paar gibt es, die ein bisschen besser sind, aber alle machen es gerade so schlimm. Jetzt, wir als Christen, die wir Jesus kennen, wir wissen, dass diese Verheißung sich in Jesus Christus erfüllt. Darauf läuft diese Verheißung zu, die dem David gegeben ist. In Jesus Christus ist das Ja gegeben. Aber nicht nur bei den Königsbüchern, wir könnten es auch in vielen anderen Geschichten der Bibel und Verheißungen der Bibel nehmen, angefangen bei der Eva, wo Gott zu ihr sagt, der nach dir kommt, wird der Schlange den Kopf zertreten. Auch das deutet auf Jesus hin. Und so deutet alles läuft auf Jesus hinaus. In Jesus Christus ist das Ja gegeben. An Jesus Christus sehen wir, dass Gottes Ja ein Ja ist, das er auch als Ja meint. Mit Verheißung beten Ja und Amen. Ich habe überlegt, wie kann man das gut machen, gut erklären. Dann dachte ich, jetzt suche ich einfach mal nach Gebeten in der Bibel. Wie beten die Männer und Frauen der Bibel? Beten die wirklich mit Verheißungen? Erinnern die Gott an seine Verheißungen? Und ich war überwältigt. Viele der Gebete, die ich gefunden habe, die erinnern Gott an ein Versprechen, das er einmal gegeben hat und beten diese Verheißung. Da uns heute Morgen nur begrenzte Zeit zur Verfügung steht, will ich es bei zwei Gebeten belassen. Das erste Gebet, das ich ausgesucht habe, ist das Gebet von Elia. Hoffentlich kennen Sie die Geschichte von Elia. Elia auf dem Gottesberg Karmel, wo das Volk angefangen hat, dem Baalgott nachzueifern, den anzubeten. Und dann gibt es Baals Priester. Und dann geht es darum, wer von den beiden Göttern, Baal oder der Gott Israels, ist der Mächtigste. Und dann gibt sein Kräftemessen. Das ganze Volk Israel ist versammelt und die Baalspropheten, die beginnen zu beten. Sie ritzen sich, sie tanzen sich in Ekstase, sie schreien den ganzen Tag lang, aber nichts passiert. Und dann geht Elia auf die Knie, baut diesen Altar, gräbt einen Wassergraben noch rum, schüttet noch Feuer über diesen Altar, legt ans Opfertier darauf und dann betet er ganz schlicht: Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, erhöre, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich all das nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk erkenne, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir bekehrst. Hören Sie diese Vertonung von Mendelssohns Elias an. Großartig. Elias Gebet. Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Und dann fällt Feuer vom Himmel. Dann passiert etwas. Dann zeigt sich Gott als der, der wirklich Gott ist. Mir kommt es nur auf dieses Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels an. Ganz oft wird diese Anrede im Alten Testament für den Gott Israels gebraucht. Abraham, Isaak und Israel sind die Erzväter, denen Gott eine Verheißung gegeben hat, dem Abraham. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und später dann die Verheißung, wer mir untreu ist, da werde ich bis ins dritte und vierte Glied die Missetat der Väter heimsuchen, aber Barmherzigkeit erweisen an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Und daran erinnert der Elia seinen Gott. Gott, du hast doch lange vor mir schon deine Geschichte begonnen. Du hast dem Abraham versprochen, dass du ihn segnest. Und der hat sich an dein Wort gehalten. Und jetzt hast du versprochen, dass du Segen gibst über Generationen hinweg. Elia reiht sich ein in die Geschichte derer, die lange schon vor ihm Gemeinde Gottes gebaut haben. Er beansprucht, in dieser Segenslinie zu stehen, aber er beansprucht nicht, dass die Gottesgeschichte und die Gemeindegeschichte mit ihm beginnt. Und jetzt wollen wir von dem Elia lernen. Was heißt das denn für mich? Was heißt das für uns? Ich bin der, auch im Glauben, weil ich Eltern hatte, die mich im Glauben erzogen haben. Und weil da Großeltern waren, die für mich gebetet haben. Ich erinnere mich an meinen Ene, der immer am Mittagstisch für alle seine 20, 30 Enkel, ich weiß gar nicht, wie viel sind, namentlich gebetet hat. Glauben Sie mir, als Grundschulkind kommt einem da wirklich das Gähnen. Aber je länger, je mehr entdecke ich, was das für eine Segenslinie ist, dass Großeltern für mich gebetet haben. Und dann waren da Urgroßeltern, die kenne ich gar nicht, aber die haben bestimmt auch in der Segenslinie Gottes gestanden. Und davor bestimmt auch und davor noch. Aber nicht nur in meinem persönlichen Leben, sondern in der Gemeinde. Als ich frisch nach Holzelfingen gekommen bin, war es den Holzelfingern und den Ohnastädtern ein ganz großes Anliegen, dass auf der Pfarrertafel, die schön in der Kirche hängt, wo die Namen der Pfarrer seit 1500 Okra draufstehen, auch mein Name draufsteht. Vermutlich aus genau dem Grund, dass sie mir sagen wollten, mit dir beginnt gar nicht unsere Holzelfinger-Glaubensgeschichte. Lange vor dir haben Menschen schon Gemeinde gebaut. Du bist nicht der Erste. Magst pfiffige Ideen haben, aber andere vor dir haben auch im Segen Gemeinde gebaut. Du bist Teil einer langen Segensgeschichte. Und das gilt nicht nur für Holzelfingen und Ohnastetten, sondern das gilt auch für Meidelstetten und Bernloch. Sie sind Teil einer langen Segensgeschichte. Mit ihnen beginnt nicht die Segensgeschichte, sondern hat davor schon begonnen. Es gibt viele Leute, die gebetet haben. Und noch mehr, die davor gebetet haben. Noch mehr, die in unsere breiten Grate das Evangelium getragen haben. Ich bin Teil einer großen Geschichte. Der Geschichte Gottes. Macht auch ein bisschen demütig. Aber ich will von Elia lernen zu bitten, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Herr, du hast seit langem schon eine Segenslinie begonnen. Und jetzt will ich an der Linie weiterarbeiten. Und jetzt will ich auch für die bitten, die nach mir kommen, für meine Kinder und Enkel, die ich noch gar nicht sehe. Ja und Amen. Gott, ich lass dich machen, wie du bisher getan hast, so mach auch weiter. Elia, das Erste. Nehemia, der Zweite. Das zweite Gebet, das ich mit Ihnen anschauen möchte, ist das Nehemias. Nehemia ist im Exil in Babylonien. Und dann bekommt er die Nachricht, dass die Stadt Jerusalem in Trümmern liegt. Und es wird ihm schwer ums Herz und es verbreitet sich Hoffnungslosigkeit. Wir lesen Nehemia 1, Vers 3. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Und dann schreibt Nehemia, als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Ja, es gibt Zeiten der Hoffnungslosigkeit. Es gibt Zeiten, wo man nur noch weinen kann. Wie gut, wenn einer dann beten kann wie Nehemia. Seine Hoffnung gründet nicht in Träumereien, nicht in Wunschvorstellungen, sondern seine Hoffnung gründet in der Verheißung Gottes. Denn auch er betet wieder mit einer Verheißung Gottes. Ich lese es vor, was Nehemia betet. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose geboten hast und sprachst. Haben Sie es gehört? Gedenke doch. Gott, ich erinnere dich an eine Verheißung, die du damals dem Mose gegeben hast. Und jetzt hält Nehemia die Verheißung vor. Welche? Wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber bekehrt zu mir und haltet meine Gebote und tut sie, so will ich, auch wenn ihr versprengt werdet bis in das Himmelsende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, dass mein Name da selbst wohne. Ach Herr, lass seine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinem Namen fürchten. Hier betet einer, der nichts zu hoffen hat. Die Trümmer Jerusalems wurden ihm gerade berichtet. Aber er hat Hoffnung. Warum? Weil er eine Verheißung Gottes kennt, die da lautet, wenn ihr euch wieder zu mir bekehrt, eure Schuld bekennt, abwendet von eurer Sünde und neu mir zuwendet, dann wird Gott sein Volk sammeln. Nehemia sagt also, Gott, dich lass ich machen. Zu deiner Verheißung sage ich Amen. Gott, es ist dein Volk und deshalb dein Problem. Gott, es ist dein Volk. Und wenn du es sammeln willst, dann tu du das. Ich schieb dir das Problem wieder zu. Ich lass dich machen. Haben Sie so schon mal gebetet? Gott, ist doch dein Problem, was mit unserer Gemeinde wird. Gott, es ist doch dein Problem, wie es mit unserer Jugendarbeit weitergeht. Gott, es ist doch dein Problem, nicht meins. Worauf setzen Sie Ihre Hoffnung? Woher nehmen Sie Ihre Hoffnung? Dass sich irgendwie alles doch noch irgendwie zum Guten wendet? Dass es irgendeinen Politiker gibt, der es irgendwie noch richten wird? Dass unsere Wirtschaft doch noch einmal irgendwie einen Hopser tut und es nach oben geht? dass irgendein kluger Kopf eine noch klügere Idee hat? Ist das unsere Hoffnung? Das wäre sehr arm. Unsere Hoffnung ist die, wenn sich ein Volk bekehrt, wenn es sich abkehrt von dem verkehrten Tun und neu Gott zuwendet, dann wendet sich Gott zu. Denn das ist unsere Verheißung. Solange diese Erde steht, wird nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Das ist die Verheißung, an die wir Gott erinnern dürfen. Das ist unsere Hoffnung, die wir verbreiten dürfen inmitten dieser hoffnungslosen Zeiten. Gott, es ist dein Problem. Ich habe Hoffnung, weil ich diesen Gott kenne und ich glaube, dass sich dieser Gott uns zuwendet. Nehemia zeigt jetzt nicht mit dem Finger auf andere Leute und sagt, ihr müsst, sondern Nehemia fängt bei sich an. Nehemia fastet und betet und bittet Gott um Vergebung für seine Schuld. Das will ich von ihm lernen, bei mir anfangen. Und dann will ich es aber auch sagen, hört auf mit eurem gottlosen Tun. Setzt einen Neuanfang. Herr, darum bitte ich dich, dass du viele Menschen wieder zu dir ziehst. Hier bei uns, in meiner Gemeinde. Gott, ich lass dich machen. Zu deiner Verheißung, zu deinem Ja, sage ich mein Amen. Ich lass dich machen. Zwei Gebete zweier Männer, zwei ältere Beispiele, wie man lernen kann zu beten und wie das Gebet reich wird. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr ist mir aufgegangen, wie viele Verheißungen es noch gibt. Jetzt will ich aber nicht, dass Sie nachher gähnend aus der Kirche rausgehen. Ich komme gleich zum Schluss. Ich will nur noch einzelne Verheißungen rauspicken, wie, glaube ich, auch unsere Gebete reicher würden, wenn wir die Verheißungen mit hineinnehmen. Schlagwortartig eine Handvoll Verheißungen. Noch. Gott verspricht, Gott sagt sein Ja. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist die Verheißung. Mein Amen dazu heißt, ich bekenne dir meine Sünde. Ich höre auf mich selber rauszureden und rauszuwinden. Dich lasse ich machen, deine Verheißung nehme ich in Anspruch, dir bekenne ich meine Sünde und nehme es in Anspruch, dass du Sünde vergibst. Zu deinem Ja, mein Amen. Oder die andere Verheißung, die Sie alle kennen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja und Amen dazu. Ich bin auf Begleitung angewiesen. Ich schaff's nicht allein. Dich lass ich machen. Herr Jesus, sei bei mir. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Das ist die Verheißung. Gottes Ja, mein Amen dazu. Himmlischer Vater, ich trage Leid. Ich will's nicht ertränken. Ich will's nicht verdrängen. Dich lass ich machen. Darum bitte tröste mich. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Das ist die Verheißung. Das ist das Ja Gottes. Mein Amen dazu. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Ja, Depression treibt mich bis an den Rand des Lebens. Ich sehe nur noch dunkel. Und nun lasse ich dich machen. Bei dir verliere ich nicht mein Gesicht. Du bist meine Hilfe. Du bist mein Gott. Auf dein Ja mein Amen. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist die Verheißung. Mein Amen dazu. Ja, wie ein dunkler Umhang legt sich meine Sorge um mich. Aber nun gebe ich mir die Blöße und werfe alles auf dich. Dich, Herr, lasse ich machen, denn du sorgst für mich. Und die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Lesen Sie mal so die Bibel. Hören Sie die Verheißungen raus, die Gott gibt. Und dann beten Sie mit ihnen. Denn wer mit Verheißungen betet, der hat die Antwort schon dabei. denn Gottes Verheißung ist kein Nein, kein Wischiwaschi, sondern ein Ja, das er gibt und das er erfüllt. Zu Gottes Ja mein Amen, zu Gottes Verheißung mein Dich, Gott, lass ich machen. Amen.